SWR Kultur Gespräch.
Heute mit Doris Maul und vor allem mit der Rechtswissenschaftlerin und Professorin für öffentliches Recht an der Universität Potsdam, mit Frauke Brosius-Gersdorf. Herzlich willkommen.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Frau Brosius-Gersdorf, vor dem Sommer 2025 waren Sie in der juristischen Fachwelt vor allem als Expertin für Verfassungs-, Sozial- und Bildungsrecht etabliert. Sie waren unter anderem Mitglied in der Zentralen Ethikkommission der Bundesärztekammer und darüber hinaus in diversen wissenschaftlichen Kommissionen präsent, zum Beispiel in der Kommission für reproduktive Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin, die die Ampelregierung noch eingesetzt hatte. Im Juli vergangenen Jahres erlangten Sie dann schlagartig über die Grenzen Ihres Fachs hinaus Bekanntheit, und zwar durch Ihre Nominierung für eine der drei neu zu besetzenden Richterstellen am Bundesverfassungsgericht. Eigentlich ja ein positives Ereignis, das dann aber schon sehr schnell fatale Folgen entwickeln sollte. Mit welchem Gefühl oder mit welchen Gefühlen schauen Sie hier und heute auf das zurück, was Sie im vergangenen Sommer erleben mussten?
Also durchaus mit gemischten Gefühlen. Erstmal bin ich sehr froh, dass ich heute Ihnen gegenüber so gesund und wohlbehalten sitze und mit Ihnen das Gespräch führen darf. Und was den letzten Sommer betrifft, blicke ich darauf einerseits schon mit Sorge, weil das, was da passiert ist, was aus meiner Sicht eine Politisierung der Richterwahl war, schon sehr gefährlich war. Ja, das hat schon das Potenzial gehabt, unser Bundesverfassungsgericht, eine der wichtigsten, höchsten Institutionen unseres Rechtsstaates, zu beschädigen. Es hat die Demokratie nicht gut aussehen lassen. Die war nicht wehrhaft genug, sich gegenüber Kampagnen, die sehr stark von außen kamen, zu wehren. Naja, und es hat auch nicht dazu beigetragen, meine ich, dass das Vertrauen der Bevölkerung in den Staat und in die Parteien gewachsen ist. Insofern blicke ich mit Sorge drauf, aber auch durchaus mit Zuversicht, weil ich niemals den Glauben daran verliere, dass sich Dinge bessern können, dass man aus Fehlern lernen kann. Und ich glaube ja auch an die Vernunftorientiertheit der Menschen. Insofern denke ich, dass wir alle was draus lernen können.
Sie haben die Ereignisse des Sommers 2025 in Ihrem aktuellen Buch Wahl und Wahrheit, was unser Grundgesetz gefährdet und wie wir es schützen, rekapituliert. Hat es dieses Buch gebraucht, um das Geschehene zu verarbeiten? Also ist das auch so eine Art persönliche Vergangenheitsbewältigung?
Nein, es ist einerseits Aufarbeitung des Geschehens. Mir war es wichtig, weil es Schaden hinterlassen hat, weil es gefährlich war, weil unfaire und unsachliche Kampagnen sich durchgesetzt haben, war es mir wichtig, die Dinge aufzuarbeiten, genau zu schauen, von wem, was, warum kam. Debatten, Kritik, das ist immer was Gutes, davon lebt unsere Demokratie. Aber Kampagnen, die unfair und unsachlich sind und ersichtlich von anderen Zielen getrieben waren als dem Schutz des Bundesverfassungsgerichts, das nochmal herauszuarbeiten, das fand ich wichtig. Und genauso wichtig war mir, und das ist sozusagen der zweite Teil des Buches, zu fragen, was können wir daraus lernen? Die nächsten Richterwahlen am Bundesverfassungsgericht, die kommen irgendwann in ein paar Jahren. Und dann darf sich so eine Politisierung der Richterwahl nicht wiederholen, weil sie eben für unseren Rechtsstaat und unsere Demokratie und vor allen Dingen fürs Bundesverfassungsgericht, darum geht es in erster Linie, eben nicht gut ist.
Ich möchte gerne am Anfang noch so ein bisschen auf dieser persönlichen, auf dieser Gefühlsebene bleiben. Also es gibt ja jede Menge Sprichwörter zum Thema Scheitern und doch weitermachen. Es gibt zum Beispiel diese japanische Redewendung, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, 7-mal hinfallen, 8-mal aufstehen. Und dann, glaube ich, kennen wir alle den Spruch, hinfallen, aufstehen, Krone richten und weitergehen. Was hat Ihnen geholfen, den Sommer 2025 bis eben zu Ihrem Rücktritt von Ihrer Kandidatur Anfang August vergangenen Jahres durchzustehen, also da durchzukommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das war schon eine Krise in meinem Leben und übrigens nicht nur in meinem. Sowas betrifft nicht nur einen als Person, sondern das betrifft das ganze Umfeld, meinen Mann, Familie, Freunde, Kollegen, viele, viele mehr. Was mir geholfen hat, ist erstens die sehr zahlreiche und tolle Unterstützung, die ich erhalten habe, insbesondere von meinem Mann, aber auch von vielen anderen Personen in meinem Umfeld, nachdem ich bei Markus Lanz zum TV-Gespräch war. Das habe ich ja gemacht als sozusagen Akt der Notwehr irgendwo. Da habe ich auch unheimlich viel Unterstützung von Leuten bekommen, von der Bevölkerung, von Journalistinnen und Journalisten. Das hat mir sehr geholfen. Das hat mich getragen. Da habe ich gemerkt, dass ich nicht allein war. Auch mit meinen Positionen nicht alleine war. Das war auch wichtig. Ja. Dafür bin ich bis zum heutigen Tag dankbar. Das muss ich ehrlich sagen. Ja, und zum anderen hat mir in ganz schwierigen und heiklen Situationen schon geholfen. Sie haben eben von der Gefühlsebene gesprochen. Ich sage jetzt mal, die Gefühlsebene auszublenden. Ja. Verstandesgeleitet zu bleiben, rational vorzugehen, vernunftgeleitet. Das war jetzt nicht immer einfach. Das ist auch nicht an jedem Punkt gelungen. Aber das habe ich schon versucht und das hat mir geholfen. Und dann, was mir schon öfter mal in schweren Zeiten des Lebens geholfen hat, dass ich mir gesagt habe, mein Mann und ich, wir haben so einen Spruch zu Hause, der lautet, das ist nach so einem Buch benannt, das wir beide sehr gemocht haben und mehrfach gelesen haben, es ist nur eine Phase, Hase. Also es geht vorüber, durchhalten, Kopf oben behalten.
Und dennoch, also Sie haben ja auch mehrfach schon von dieser Kampagne geredet, eine Verleumdungskampagne, eine Schmutzkampagne ist das gewesen, die da abgelaufen ist. Rückblickend, welches waren die schlimmsten Erfahrungen bei all dem, was da um diese extrem politisierte Kampagne tatsächlich passiert ist?
Also erstmal will ich wirklich nochmal festhalten, dass es erstmal Debatten gab. Und das ist völlig in Ordnung. Ja, von Debatten lebt unsere Demokratie, auch von harten Debatten. Und wenn man sich für so ein hohes Richteramt, so ein hohes Amt im Staate zur Verfügung stellt, dann muss man das aushalten. Da muss man auch mit ganz harter Kritik umgehen können. Alles in Ordnung. Nur sie sollte sachlich sein, sie sollte faktenbasiert sein und sie sollte auch nicht von journalistischem Aktivismus getrieben sein. Und Politiker haben es teilweise nicht vermocht, sich sachlich zu informieren aus zuverlässigen Quellen, sondern die haben sich treiben lassen. Es waren sehr unterschiedliche Kräfte, die beteiligt waren. Das versuche ich auch im Buch herauszuarbeiten. Sehr stark rechtsnationale Kräfte, neue Medien, Plattformen haben eine große Rolle gespielt. Und das hat im Ergebnis gut ineinander gewirkt. Und da wurde eben auch mit Mitteln wie Verzerrungen, Diffamierungen, Stimmungsmache bis hin zu übelsten Falschbehauptungen gearbeitet. Was mich davon am meisten, ich will gar nicht sagen getroffen hat, aber was mich am meisten erstaunt und erschreckt hat und mir auch Sorge macht, ist, dass es teilweise von Seiten kam, von denen ich es nicht vermutet hatte. Es gibt ja ganz wichtige Stützpfeiler in unserem Land. Also ich sag mal, unabhängige Justiz, unabhängige Wissenschaft, unabhängige Medien. Und bei den Medien, vor allem die Qualitätsmedien, die sind die Säule unserer Demokratie. Wenn wir uns auf die nicht verlassen können, dann können wir eigentlich einpacken. Und wenn Sie mal sehen, auch in anderen Ländern, aber auch hierzulande mittlerweile, was als erstes von autoritären Kräften angegriffen wird, dann sind es diese drei Säulen. Und viele Qualitätsmedien haben hervorragende Berichterstattung gemacht, sachlich, kritisch, nüchtern. Aber manchen ist es nicht gelungen. Und das hat mir große Sorgen gemacht. Und ich glaube, da wäre es gut, wenn die beteiligten Akteure, es waren vor allen Dingen zwei Journalisten eines absoluten Qualitätsmediums, mal in sich gehen würden und das für sich aufarbeiten würden. Also das war enttäuschend. Was noch mir Sorge macht, ist Stichwort wehrhafte Demokratie, dass es manche, bestimmt nicht alle, aber manche Politiker, gerade der Union, nicht geschafft haben, diesen Kräften, die da von außen gewaltet haben, standzuhalten, sich sachlich zu informieren, nüchtern zu bleiben, sich nicht von Empörungswellen und Polarisierung treiben zu lassen. Ich glaube, das könnte auch besser laufen beim nächsten Mal.
Sie haben jetzt gesagt, vor allem zwei Journalisten eines Qualitätsmediums sind da ein bisschen vage geblieben. Aber welche Vorwürfe, die da geäußert wurden, haben Sie denn am meisten getroffen?
Es geht darum, dass Berichterstattung immer auf Fakten basieren muss, dass wenn ein Mensch mit seinen Positionen geschildert wird, dass das umfassend, wahrheitsgemäß und nicht einseitig und verzerrend sein darf. Dann darf man sich darauf auch auf der Grundlage seine Meinung bilden und auch den Leserinnen und Lesern natürlich die Meinungsbildung überlassen werden. Und das habe ich nicht durchgängig so gesehen. Da wurden von Anfang an bei mir aus meinem wissenschaftlichen Wirken ziemlich einseitig Reiz- und Trigger-Themen herausgegriffen. Stichwort Schwangerschaftsabbruch, Parität im Parlament, gendergerechte Sprache. Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, für die ich aber überhaupt nicht umfassend stehe, sondern meine eigentlichen Forschungsfelder sind andere, jedenfalls auch andere. Und über diese Themen wurde dann eben auch sehr einseitig berichtet. Und das ist nicht das, was ich von Qualitätsjournalismus erwarte. Da erwarte ich eine sachliche, nüchterne, umfassende, wahrheitsgemäße Berichterstattung. Erst Fakten, dann Meinung.
Vielleicht sprechen wir es dann doch mal aus. Also Sie beziehen sich jetzt mit den Äußerungen, die Sie gemacht haben, auf die Frankfurter Allgemeine Zeitung, richtig?
Genau, das arbeite ich im Buch ja auch heraus. Mhm. Und da ist es mir auch sehr wichtig klarzustellen, dass das mitnichten auf die gesamte FAZ bezogen ist, sondern es geht um zwei Journalisten. Andere Journalisten haben kritisch, hart, aber sachlich berichtet, sich umfassend mit dem auseinandergesetzt, wofür ich stehe. Aber zweien ist das aus meiner Sicht nicht gelungen. Und das waren zugleich Juristen. Und insofern, die wussten es besser. Und die hätten es besser machen können. Und ich hoffe, dass es das nächste Mal besser gelingt. Sehr viel Stimmungsmache kam natürlich, auch wirklich Verhetzungen und Verzerrungen von neuen Medien. Das muss man an der Stelle auch sagen. Ja, also da wurden meine wissenschaftlichen Positionen zum Schwangerschaftsabbruch also so arg falsch dargestellt. Da hieß es, ich sei für Abtreibung bis zur Geburt oder spreche dem Embryo das Lebensrecht ab. Und dann wurden da Schlussfolgerungen draus gezogen, wie ich sei eine Richterin des Grauens. Ich meine, das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist das eine, wie neue Medien zum Teil mit dieser Richterwahl umgegangen sind. Das andere ist aber, wer sich davon beeindrucken lässt. Und da sind wir wieder bei dem Stichwort Demokratie, wehrhafte Demokratie. Das wird es auch in Zukunft geben, aber umso wichtiger ist, sich bewusst zu machen, aus welchen Quellen man sich unterrichtet, dass man sich möglichst auch aus mehreren, aus zuverlässigen, aus seriösen Quellen unterrichtet und sich selbst ein eigenes und umfassendes Bild macht. Also das steht jedem von uns gut zu Gesicht.
Sie haben jetzt eben auch erwähnt, dass Ihre wissenschaftlichen Positionen falsch wiedergegeben wurden. Hat eigentlich Ihr wissenschaftliches Renommee durch das, was da im Sommer 2025 passiert ist, gelitten oder konnten Sie das in irgendeiner Weise spüren?
Ich bin heute super froh, dass ich meinen Job als Wissenschaftlerin, meine Forschung, meine Lehre wieder habe. Meine Kolleginnen und Kollegen, auch meine tollen Studierenden, haben es mir sehr einfach gemacht, wieder einzusteigen an der Universität. Insofern, ich habe viele spannende Projekte, noch sehr viele tolle Themen, zu denen ich Lust habe zu arbeiten. Insofern bin ich sehr dankbar, dass ich das wieder machen darf.
Und da ist also dann, was Ihr wissenschaftliches Renommee angeht, nichts hängen geblieben von diesen falschen Wiedergaben Ihrer Positionen etc.?
Naja, also meine wissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen, die wissen, was ich geschrieben und vertreten habe. Die haben sich von solchen Falschbehauptungen auch ganz sicher nicht desinformieren lassen. Es gab ja überhaupt gar keinen Anlass für Missverständnisse, weil alles das, was ich zum Thema Schwangerschaftsabbruch gesagt habe, schwarz auf weiß geschrieben steht. Übrigens habe ich es auch nicht alleine gesagt, sondern als Mitglied einer neunköpfigen interdisziplinären Kommission. Aber für den Verfassungsteil war ich schon im Kern verantwortlich. So habe gar keine Frage und ich stehe zu jedem Wort und Satz, der da drin steht.
Wenn Sie jetzt nochmal zurückblicken, worüber wir bislang noch nicht gesprochen haben, wie viel Frauenhass, wie viel Antifeminismus steckte in dieser Kampagne gegen Sie im vergangenen Sommer?
Ja, das ist eine gute Frage, über die ich mir auch lange Gedanken gemacht habe, zu der ich heute ein bisschen eine andere Haltung habe als während des Richterwahlsommers selbst. Da ist es mir auch nicht gelungen, alles so aufzunehmen und zu verarbeiten, wie das im Rückblick vielleicht ein bisschen besser gelungen ist. Ich finde nach wie vor, dass Frauenfeindlichkeit jetzt nicht das Kernproblem der Richterwahl war. Das Kernproblem war aus meiner Sicht die Politisierung. Aber ich sehe es heute schon so, dass da auch Aspekte von Frauenfeindlichkeit war, wo es sehr stark erkennbar war, teilweise bis zum heutigen Tag, ist eine Misogynie, eine Frauenfeindlichkeit bis hin zu Frauenhass, der einem im Netz entgegenschlägt, auf sozialen Plattformen, ja. Also da wurde ich teilweise mit Äußerungen belegt, die wirklich widerwärtigster sexistischer Art waren, oft kombiniert auch mit sehr ultrarechten Zuschreibungen und die so ungefähr das Niveau haben der Schmähungen von Renate Künast, die sie damals erdulden musste. Das ist ein Punkt, wo ich Frauenfeindlichkeit und Hass entdeckt habe. Was mich aber eigentlich mindestens genauso betroffen und bestürzt gemacht habe, ist, dass mir ja während der Richterwahl es auch zum Vorwurf gemacht wurde, auch von Seiten der Union, dass ich eigentlich für so ein Richteramt nicht so richtig geeignet sei, weil ich in der Vergangenheit als Wissenschaftlerin auch in der Öffentlichkeit aufgetreten sei, Stichwort Transferfunktion der Öffentlichkeit, und dabei so selbstbewusst, laut, exponiert und profiliert dahergekommen sei. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, einem Mann hätte man, glaube ich, das nicht zum Vorwurf gemacht, einem Mann, dem solche Attribute zugeschrieben wären, der wäre dann eher souverän, durchsetzungsstark gewesen, hätte Führungsqualitäten gehabt. Und das finde ich gesamtgesellschaftlich schon sehr schade, dass wir da anscheinend bei der tatsächlichen Gleichberechtigung von Männern und Frauen immer noch ein Stück irgendwie im letzten Jahrhundert stehen.
Und gibt es rückblickend etwas, das Sie bereuen, also wo Sie das Gefühl haben, da habe ich wirklich was falsch gemacht und wenn ich das anders gemacht hätte, dann hätten die Dinge einen anderen Lauf genommen?
Also man kann immer Dinge anders und auch besser machen. Jeder macht Fehler und ich mache sie ganz gewiss auch. Und insofern, klar, Ich glaube allerdings, dass das Scheitern der Richterwahl jetzt nicht in erster Linie an mir lag, sondern dass dafür schon andere verantwortlich sind. Was ich persönlich gerne anders gemacht hätte in der Zeit, ich glaube, das wäre auch besser gewesen. Ich wäre gerne eher in die Öffentlichkeit getreten. Ich wäre gerne eher zum TV-Gespräch mit Markus Lanz gegangen. Aber das durfte ich nicht, das konnte ich nicht, weil ich war Richterkandidatin in der Zeit. Und da eilt einem das Amt schon so ein Stück voraus. Das wäre auch ein Berufs- und Rollenwechsel gewesen, was viele nicht verstanden haben in der Politik, von der Wissenschaft ans Gericht. Als Richterkandidat oder als Richter muss man gemäßigt, zurückgehalten sein, steht nicht in der Öffentlichkeit, außer mit seinen Urteilen, die man spricht. Und insofern haben halt alle gesagt, nee, da musst du jetzt durch, das ist jetzt ein Sturm, den musst du aushalten, der wird schon vorübergehen, der ging aber nicht vorüber. Deshalb durfte ich eigentlich nicht in die Öffentlichkeit gehen. Aber als dann die Absage der Richterwahl durch den Deutschen Bundestag am 11. Juli kam und dann noch die Gössel-Predigt, die meinen Mann und mich extrem verstört hat, da habe ich dann gesagt, nee, jetzt
reicht's. Vielleicht können Sie noch mal zwei Sätze zu dieser Gössel-Predigt sagen.
Naja, das war der Erzbischof von Bamberg, Herr Gössel, der, so habe ich es in Erinnerung, kurz nach der Absage der Richterwahl eine Predigt gehalten hat. Und da hat er ersichtlich bezogen auf mich, wofür er sich später auch entschuldigt hat, unter anderem von einem Abgrund an Intoleranz und Menschenverachtung gesprochen. Und als wir das gehört haben, haben wir gedacht, okay, jetzt darf hier jeder von jeder Stelle, gerade von der katholischen Kirche, die ja als moralische Instanz gilt, über mich herziehen, wie er will. Ja, und da habe ich gedacht, das geht hier so nicht weiter. Es ist jetzt ganz wichtig, dass du die Öffentlichkeit mal sachlich informierst, dass die sich ein eigenes Bild von dir machen können und dass du das Bild, was hier in der Öffentlichkeit von dir gezeichnet wurde, gerade rückst. Und deshalb war das für mich der Gang in die Öffentlichkeit, das war ein totales Risiko, das war mir bewusst, aber für mich war das unbedingt notwendig. Ich wollte mir das nicht länger gefallen lassen, ja, und das war auch ein wirklicher Befreiungsschlag. Und danach hat sich nach meinem Eindruck die Berichterstattung sehr stark geändert, hat im Ergebnis nichts genützt, aber trotzdem wurde sie sehr viel sachlicher, ausgewogener und es kam auch aus der Bevölkerung unglaublich viel Zuspruch noch in derselben Nacht bei Lanz. Und das hat mich auch ein Stück durch die Wochen getragen.
Also über diesen Rollenwechsel schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch. Das ist Ihnen offenbar auch wichtig, das zu erklären dann nochmal im Nachhinein. Und dann schreiben Sie auch nochmal sehr ausführlich, wenn wir jetzt mal zur inhaltlichen Ebene wechseln, in Ihrem Buch über diese Themen, die damals benutzt wurden, um diese Kampagne gegen Sie zu lancieren. Zum einen war das hier jetzt schon verschiedentlich erwähnt, das Thema eben Schwangerschaftsabbruch. Sie haben es selber gesagt, Ihnen wurde vorgeworfen, dass Sie den Abbruch bis zur Geburt befürworten würden. Sie haben immer wieder im Sommer 2025 klar und deutlich betont, dass das falsch ist. Und in Ihrem neuen Buch widmen Sie der ganzen Thematik Schwangerschaftsabbruch und Ihrer Position dazu nochmal ziemlich viele Seiten, weil Sie das Gefühl haben, dass Ihre Position immer noch nicht korrekt in der Öffentlichkeit angekommen ist?
Weil ich gemerkt habe, dass die Bevölkerung an diesen Themen großes Interesse hat. Deshalb war es mir wichtig, das nochmal darzulegen. Und weil es wirklich ein sehr schwieriges und komplexes Thema ist, es ist ein wertebeladenes Thema. Es ist auch juristisch hochkomplex, dieses juristische Dilemma, auf das ich hingewiesen habe. Das muss man ja erstmal verstehen und verarbeiten, ja. Und die Lösungen dafür liegen auch überhaupt nicht auf der Hand. Also das ist so ein Thema, über das wir einfach debattieren müssen. Und das war mir ganz wichtig, dieses juristische Dilemma nochmal darzulegen und dann auch zu zeigen, weshalb ich es nicht richtig fand, mich wegen einer wissenschaftlichen Position, in der ich einfach auf Inkonsistenzen und Widersprüche im Recht und auch auf eine aus meiner Sicht und übrigens aus Sicht vieler anderer Rechtswissenschaftler nicht konsistente Position des Bundesverfassungsgerichts zu der Frage Schwangerschaftsabbruch hingewiesen habe. Es gibt zwar Urteile des Bundesverfassungsgerichts, die liegen jetzt Jahrzehnte zurück, aber die haben schon damals viele nicht
75
überzeugt.
75 und 93. Ne?
Genau, genau. Und das ist eben auch so ein Missverständnis. Sie haben nochmal auf den Berufs- und Rollenwechsel eben angesprochen, von der Wissenschaft ans Gericht. Viele haben mir vorgeworfen, zum Teil aus der Union, aber auch einzelne Journalisten, dass ich das Bundesverfassungsgericht kritisiert habe. Ja, mein Gott, das ist unsere Kernaufgabe oder eine unserer Kernaufgaben in der Wissenschaft. Wir stehen in einem sehr konstruktiven und sehr fruchtbaren Dialog mit dem Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht ist gerade 75 Jahre alt geworden. Wir haben aus der Mitte der Staatsrechtslehre ihm eine Festschrift gewidmet. Da sehen Sie, wie eng der Kontakt ist. Und es ist ganz wichtig, dass wir gegenseitig aufnehmen, was da passiert an dogmatischer Entwicklung, an Auffassung. Entscheidungen. Und wenn uns Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts nicht überzeugen, dann machen wir Verbesserungsvorschläge. Umgekehrt dürfen wir uns dann manchmal auch vom Bundesverfassungsgericht anhören, wo wir falsch gelegen haben aus Sicht des Gerichts. Also das ist ganz normal. Diese Debatte, dieser Dialog, das ist unglaublich wichtig. Und zwar nicht nur zwischen Wissenschaft und Gerichtsbarkeit, Justiz, sondern auch in unserer Gesellschaft insgesamt. Da würde ich mir auch wünschen, wenn wir auch noch mal einen Blick in die Zukunft richten, dass wir dahin als Gesellschaft mehr zurückfinden.
Das machen wir nachher noch. Wir blicken nachher noch in die Zukunft. Im Hier und Jetzt bezüglich Schwangerschaftsabbruch, welches ist da Ihre Position und welchen rechtlichen Handlungsbedarf sehen Sie?
Also ich war ja Mitglied einer Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung, die von der damaligen Bundesregierung, der Ampelregierung eingesetzt wurde. Und die hatte den Auftrag, sich Reformmöglichkeiten beim Schwangerschaftsabbruch anzuschauen. Und wir haben im Ergebnis auf 400 Seiten eine Vielzahl von Reformempfehlungen vorgeschlagen. Im Kern im letzten Sommer ging es um den Vorschlag, den Schwangerschaftsabbruch in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft anders als bisher rechtmäßig zu stellen. Der ist bislang nach dem Gesetz rechtswidrig. Also wenn Frauen Schwangerschaftsabbruch nach ärztlicher Beratung, nach Wartezeit auf ihren Wunsch von einem Arzt durchführen lassen, ist das Unrecht. Das ist nicht unter Strafe gestellt, aber es ist Unrecht. Und das hatte das Bundesverfassungsgericht in diesen weit zurückliegenden Entscheidungen auch so gefordert, muss man sagen. Wir haben vorgeschlagen, das zu ändern, den Schwangerschaftsabbruch als rechtmäßig in diesen ersten 12 Wochen, nicht danach, anzusehen und dafür Begründung genannt. Die einzige praktische Konsequenz wäre gewesen, dass die Krankenkassen den Schwangerschaftsabbruch bezahlen würden. Jetzt ist er rechtswidrig, da dürfen sie das nicht tun. Sie dürfen nicht Unrecht sozusagen für Unrecht da einstehen.
Nur bei einer medizinischen oder kriminologischen Indikation dürfen die
Genau, dann übernehmen die Krankenkassen die Kosten. Und warum? Weil der Schwangerschaftsabbruch, und jetzt kommen Sie auch gleich zum Kern, bei einer medizinischen Indikation, wenn also die Gesundheit oder das Leben der Frau gefährdet ist, oder einer kriminologischen Indikation, wenn die Schwangerschaft auf einem Sexualdelikt wie einer Vergewaltigung beruht, da ist der Schwangerschaftsabbruch heute schon rechtmäßig. Übrigens im Fall der medizinischen Indikation bis zur Geburt. Und wir sind an die ersten 12 Wochen reingegangen, unter anderem, und haben da diesen Vorschlag gemacht. Und dabei, und darum ging es im Kern, nach meinem Eindruck, haben wir auf das rechtliche Dilemma hingewiesen. Also wir haben uns mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auseinandergesetzt, die gesagt hat, nein, auch für den Embryo ab der Nidation gilt die Menschenwürdegarantie. Das ist unser Artikel 1 der Verfassung. Und die Menschenwürdegarantie ist nach ganz allgemeiner Auffassung nicht abwägungsfähig und damit auch nicht mit den Grundrechten der Frau, nicht mit ihrer Menschenwürdegarantie, nicht mit ihrem Recht auf Leben. Das ist bei allen anderen Grundrechten anders. So, wenn die Menschenwürdegarantie aber für den Embryo gilt und wenn sie nicht abwägungsfähig ist, dann können Sie heute schon Regelungen aus dem Gesetz nicht erklären, nämlich die Rechtmäßigkeit des Schwangerschaftsabbruchs, zum Beispiel bei einer medizinischen Indikation. Und auf dieses Dilemma haben wir hingewiesen, auch gesagt, okay, wenn man diese Fragen konsistent und widerspruchsfrei lösen will, dann muss man andere Wege beschreiten. Und darum ging es.
Ein weiteres Thema, das erheblich dazu beigetragen hat, dass AfD und andere Protagonisten, die Sie auch schon genannt haben, hier mit allen Mitteln gegen Sie gekämpft haben, ist das Thema AfD-Verbot. Die AfD hatte offenbar befürchtet, dass sie als Richterin am 2. Senat des Bundesverfassungsgerichts, der ja für Parteiverbote qua BVG-Gesetz zuständig ist, entscheidend daran mitwirken würden, ein solches Verbot durchzusetzen.
Das entsprach nicht annähernd meiner Position. Ich habe mich nie für ein AfD-Parteiverbot ausgesprochen. Im Gegenteil, meine Haltung zu einem Parteiverbot ist die gleiche heute, wie sie damals schon war. Nämlich, dass es absolut legitim ist, und das entspricht unserem Grundgesetz und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass die dazu antragsberechtigten Verfassungsorgane einen Antrag beim Bundesverfassungsgericht auf ein Parteiverbot stellen, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Und dazu muss man wissen, dass die Voraussetzungen, und darauf habe ich immer hingewiesen und werde auch nicht müde, das zu tun, extrem hoch sind, aus gutem Grund, weil ein Parteiverbot ein sehr zweischneidiges Schwert ist. Es kann, wenn die Voraussetzungen vorliegen, ein Zeichen unserer wehrhaften Demokratie sein, ja, weil sich unser Staat gegen Verfassungsfeinde wehren darf. Es hat aber auch immer das Geschmäckle, dass ein politischer Konkurrent ausgeschaltet wird, wenn so ein Antrag scheitert. Deshalb bin ich auch kein Fan davon, es einfach mal zu versuchen, wie derzeit vorgeschlagen wird. Ist das mit enormen Gefahren verbunden und darauf habe ich auch hingewiesen, Das wurde allerdings auch mutwillig anders dargestellt, würde ich mal sagen. Das beseitigt halt nicht die Probleme und die Sorgen und die Nöte, die viele Menschen in diesem Land haben, ja, und die sie dazu veranlassen, sich von Parteien der Mitte abzuwenden und Parteien an den politischen Rändern zu wählen. Und das finde ich auch so unheimlich wichtig. Wir reden dieser Tage so wahnsinnig viel über die AfD. Gut, nun stehen Wahlen an in Sachsen-Anhalt und dann in anderen Bundesländern. Aber vielleicht sollten wir uns mal mehr mit den wirklichen Problemen in diesem Land beschäftigen und gucken, wie wir unser Land voranbringen. Ich glaube, eine gute Politik, bei der die Menschen den Eindruck haben, dass die an ihrem Wohlergehen, dass die an Vernunft, an Sachlichkeit orientiert ist, dass sie ihre individuelle Situation verbessert, das ist der beste Schutz gegen extreme Kräfte.
Also wenn wir noch mal kurz bei dem AfD-Verbot bleiben. Also Sie haben jetzt gesagt, sehr hohe Hürden und das Bundesverfassungsgericht selber sagt, das Parteienverbot sei die schärfste und überdies zweischneidigste Waffe des demokratischen Rechtsstaats gegen seine organisierten Feinde. Dennoch ist es richtig, dass man in diesen Tagen keine Zeitung aufschlagen kann morgens, ohne dass irgendwer ein AfD-Verbot vorschlägt. Es hat auch Anfang August einen offenen Brief von 1000 Juristen und Juristinnen nochmal gegeben, die die Einleitung eines AfD-Verbotsverfahrens unterstützen. Und Stichwort hohe Hürden, jetzt komme ich zum Punkt. Die Partei verstoße gegen das Menschenwürdeprinzip und das Demokratieprinzip des Grundgesetzes, haben die in diesem offenen Brief geschrieben und sei damit verfassungswidrig. Wie bewerten Sie denn diese Argumente und diese Initiative?
Also erstmal muss man genau schauen, was man sich ansieht. Ob man sich die Gesamtpartei AfD ansieht, ob man sich Landesverbände ansieht. Das macht möglicherweise schon mal einen Unterschied. Ich will einfach noch mal sagen, was Voraussetzung dafür ist, damit das Bundesverfassungsgericht eine politische Partei in Deutschland für verfassungswidrig erklärt, verbietet und auflöst. Das ist nach dem Grundgesetz die Voraussetzung, dass die Partei nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgeht, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen. Freiheitlich-demokratische Grundordnung ist ein sehr enger Ausschnitt unserer Verfassung. Das ist nicht irgendwie jeder Verfassungsverstoß, sondern dazu gehören eigentlich die drei Kernsäulen unseres Grundgesetzes. Das ist die Menschenwürdegarantie, das ist das Demokratieprinzip und das ist der Rechtsstaat. Das ist die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist, dass eine Partei nach ihren Kräften sozusagen auch in der Lage sein muss, diese Ziele umzusetzen. Also dass sie nicht nur sozusagen auf dem Papier geschrieben stehen oder in der Theorie existieren, sondern dass sie in der Lage ist, das auch zu erreichen. Also Stichwort Gefährlichkeit der Partei. Und der dritte Punkt ist, und der ist aus meiner Sicht sehr entscheidend, dass wenn bei einer Partei einzelne Verstöße gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung da sind, dass das auch das Gesamtbild der Partei prägen muss. So, und wenn wir jetzt über ein AfD-Parteiverbot sprechen, ist das der Maßstab, an dem die Partei gemessen werden muss. Und das Ganze ist deshalb so schwierig und deshalb halte ich mich auch mit einer Bewertung zurück. Das ist auch nicht meine Aufgabe, sondern das ist Aufgabe der antragsberechtigten Organe, das sehr, sehr sorgfältig zu prüfen. Da muss man unglaublich viel Material für sammeln, sichten und auswerten. Und warum ist das Ganze so schwierig? Weil viele einzelne juristische Fragen dabei auch noch nicht geklärt sind höchstrichterlich. Das Bundesverfassungsgericht hatte bislang nur nicht mal eine Handvoll Parteiverbotsverfahren und da sind viele Fragen geklärt worden. Andere, auf die es aber gerade bei der AfD ankommen könnte, eben nicht. Und das macht die Sache so komplex.
Sie haben vorhin gesagt, wichtiger möglicherweise als ein AfD-Verbot sei es, dass gute Politik gemacht wird. Und Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, Zitat, es kann einem wirklich Sorgen bereiten, dass man in der Politik Leuten begegnet, deren eigene Argumentationsfähigkeit überschaubar ist, die einen weiten Bogen um Sachargumente machen, die sich jeder vernünftigen Diskussion verweigern und zugleich am Ende die Entscheidung in der Hand haben. Zitat Ende. Deshalb die Frage, wie besorgt sind Sie als Juristin über den Zustand der Politik?
Also das Zitat, was Sie gerade vorgelesen haben, bezog sich natürlich auf die Richterwahl und auf die Unfähigkeit mancher Teile in der Politik, sich sachlich und informiert mit meinen Positionen zum Schwangerschaftsabbruch auseinanderzusetzen. Da hat man schon einen weiten Bogen um Sachargumente gemacht. Und ich verlange schon, dass wenn gewählte Volksvertreter die Entscheidung über die Besetzung hoher Staatsämter in der Hand haben, dass sie sich sachlich, fair, umfassend mit den betreffenden Personen auseinandersetzen. So, und wenn Sie das jetzt auf die gesamte Politik übertragen, dann wird da kein Schuh draus, weil bei vielen Punkten natürlich eine absolut sachliche Debatte, vernunftorientiert an Recht und Gesetz da ist. Die Regierung ist gerade dabei, auch in kurzer Zeit, muss man sagen. Ja, man muss nicht immer nur meckern und schimpfen. Zwei große Sozialreformen auf den Weg zu bringen, die GKV, die Krankenkassenreform und die Rentenreform. Aber bei anderen Punkten würde ich mir dann doch noch eine intensivere Sachdebatte wünschen. Was ich immer schade finde, das haben wir auch bei der Leihmutterschaftsdebatte, um noch mal ein anderes Thema einzuwerfen.
Ja, darauf wollte ich jetzt auch kommen, in der Tat.
Teilweise gesehen. Und das bringt uns dann auch irgendwie zurück zu dem Punkt Debattenkultur. Wenn einem Meinungen anderer nicht passen, dann beobachte ich schon teilweise und auch in der Politik, dass dann manche Leute sofort versuchen, das irgendwie kaputt zu machen und wegzutreten mit emotionalen, polemischen Argumenten, auch mit Beschädigungen der Person, statt erstmal zu versuchen, die Debatte aufzunehmen, Argumente aufzunehmen. Und wenn sie dann mit der Meinung nicht einverstanden sind, die da vertreten wird, dass sie dann Sachargumente dagegen setzen, ja? Argument gegen Argument, Pro, Contra, Rede gegen Rede, davon lebt unsere Demokratie, das macht unsere Meinungsfreiheit aus. Und das finde ich so schade, dass das an manchen Stellen nicht gelingt. Und ich glaube auch, letzter Satz dazu, dass das unserer Gesellschaft insgesamt gut tun würde, ja, dass das wieder mehr miteinander verbinden würde und dass es einem auch helfen würde, dass man gar nicht immer den Anspruch haben muss, dass andere der eigenen Meinung folgen. Hauptsache, es kommt eine gute Debatte zustande darüber und vielleicht findet man ja gemeinsam auch dann das beste Ergebnis. Das ist natürlich der Wunsch dabei.
Das ist jetzt die Debattenkultur, die Sie nochmal angesprochen haben, auch im Kontext der Debatte über die Leihmutterschaft. Ich bin davon überzeugt, Sie haben das sehr genau beobachtet. Jens Spahn, Ex-Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, mit dem Sie ja auch zu tun hatten vergangenen Sommer, wie er sich verhalten hat im Kontext dieser Leihmutter-Affäre, sage ich jetzt mal, das hat meinem Eindruck nach nicht zur Glaubwürdigkeit seiner Person und letztlich auch seiner Partei beigetragen. Oder sehen Sie das anders?
Also zunächst mal muss ich ganz ehrlich sagen, als ich davon gehört habe, dass Herr Spahn und sein Mann ein Kind mit Hilfe einer Leihmutter in den USA bekommen haben, habe ich mich gefreut, weil ich großes Verständnis habe für den Kinderwunsch von Paaren und bei homosexuellen männlichen Paaren. Können die das nicht sozusagen aus eigener Kraft, sondern sind die auf eine Leihmutter und Eizellspenden angewiesen? So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist die Konsequenz des Verhaltens von Jens Spahn. Das Problem ist ja nun, dass er ein sehr profiliertes, exponiertes Unionsmitglied ist, dass er Fraktionsvorsitzender der Union war und die Union im Frühjahr dieses Jahres ja nochmal explizit auf ihrem Parteitag am Leihmutterschaftsverbot in Deutschland festgehalten hat. Gut, und vor dem Hintergrund ist natürlich das Verhalten von Jens Spahn in der Öffentlichkeit und möglicherweise auch in der eigenen Partei als kritisch gewürdigt worden. Ich finde es irgendwie tragisch, dass er über diese persönlich so nachvollziehbare Entscheidung der Familiengründung zurücktreten musste. Und ich hätte mir unheimlich gewünscht, dass er das zum Anlass genommen hätte, eine Debatte in Deutschland, jetzt wieder Debattenkultur, darüber herbeizuführen, zu fragen, Leute, ihr seht, in was für einer Situation ich war und wie glücklich ich jetzt bin mit meinem Mann und meinem Kind und ich habe dafür eine Leihmutter in den USA gebraucht und das war der Rahmen, wir haben von ausreichenden Schutz Sorge getragen und so weiter. Lasst uns doch mal darüber sprechen, ob das geltende Leihmutterschaftsverbot in Deutschland noch richtig ist. So, aber das hat er nicht gemacht und das war das Problem. Wenn er das gemacht hätte, dann wäre ich gespannt gewesen, ob er trotzdem hätte zurücktreten müssen. Aber ich finde das eine ganz wichtige Debatte. Andere Punkte liegen ja in dem Zusammenhang auch absolut auf der Hand. Eine Samenspende ist in Deutschland seit jeher, seit Jahrzehnten zulässig. Eine Eizellspende nicht. Das kann Ihnen ja kein vernünftiger Mensch erklären, warum es da einen Unterschied geben soll. Das ist offensichtlich mit unserem Gleichheitssatz nicht in Einklang zu bringen. Leihmutterschaft ist ein ganz anderes Thema, viel schwieriger, viel komplexer, weil das für die Leihmutter selbst mit anderen Risiken, Belastungen verbunden ist. Und trotzdem meine ich, dass es gute Gründe dafür gibt, auch da ranzugehen von Seiten des Gesetzgebers.
Sie vertreten da auch im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit von Leihmutterschaft eine dezidierte Position, eine durchaus auch kontrovers diskutierte Position, die Sie in den letzten Wochen auch offen kommuniziert haben. Sie kritisieren das Verbot der Leihmutterschaft in Deutschland. Das ist ja jetzt auch schon gerade deutlich geworden als einen verfassungswidrigen Eingriff in die Grundrechte. Sie zu verbieten sei paternalistisch und mit dem Menschenbild des Grundgesetzes nicht vereinbar. Das haben Sie, wie gesagt, kommuniziert. Hat es da auch wieder sowas wie einen Shitstorm gegen Ihre Person gegeben, als Sie jetzt in der öffentlichen Debatte sich dergestalt geäußert haben?
Also es hat sehr unterschiedliche Reaktionen darauf gegeben, zum Teil sehr sachliche von Leuten, die sagten, interessante Diskussion, ich teile ihre Auffassung nicht aus den und den Gründen. Ja, und es gab auch wieder Anfeindungen und ein bisschen politische Polemik, das gehört anscheinend dazu.
Und der Vorwurf des Aktivismus, kam der auch wieder auf?
Nee, den habe ich diesmal nicht gehört. Das ist ja auch so ein Grundmissverständnis, was letzten Sommer herrschte. Dass die öffentliche Vermittlung von Wissenschaft, das ist unsere Transferfunktion, die wir als Wissenschaftler haben, zu denen wir übrigens von unseren Universitätsspitzen sehr munter aufgefordert werden. Das muss man so nicht machen, aber das darf man machen. Das hat mit Aktivismus so gar nichts zu tun.
Kommen wir an dieser Stelle vielleicht nochmal zurück zur AfD, beziehungsweise blicken wir auf das größere Thema Gefährdung des demokratischen Rechtsstaats. Offenbar haben in den vergangenen Monaten ja wirklich alle Parteien der politischen Mitte Stimmen an die AfD verloren. Und wir stehen in der Tat kurz vor den Wahlen in Sachsen-Anhalt. Nächste Woche wird da gewählt. Die Meinungsumfragen prognostizieren der AfD mehr als 40% der Stimmen. Sollte es der AfD jetzt wirklich gelingen, den Ministerpräsidenten in diesem Bundesland zu stellen, ist der demokratische Rechtsstaat dagegen ausreichend gewappnet? Also dagegen, dass die AfD tatsächlich versuchen wird, grundlegende Gesetze und Verfassungsrechte auszuhebeln. Stichwort wehrhafte Demokratie.
Das ist eine Frage, die Sie eher an Politikwissenschaftler stellen müssten. Ich glaube, dass unser Grundgesetz, unsere Gesetze an vielen Stellen ganz gut aufgestellt sind, sehr resilient sind. Und wir müssen es trotzdem weiter beobachten und vielleicht an manchen Stellen nachschärfen. Und wenn eine Partei, wenn die verfassungsberechtigten, antragsberechtigten Verfassungsorgane der Auffassung sind, dass es genügend Material und Anhaltspunkte dafür gibt, dass eine Partei tatsächlich unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpft, ja, dann gibt es die Möglichkeit, einen Antrag auf ein Verbot beim Bundesverfassungsgericht zu stellen. Und ein allerletzter Punkt, das ist mir auch wichtig zu sagen, solange das nicht gemacht wird oder vielleicht auch nie gemacht wird, ist man trotzdem gegenüber Parteien, gegenüber Regierungen, überhaupt gegenüber dem Staat, wenn er an Einzelstellen sich verfassungswidrig verhält, ja nicht schutzlos. Sie können ja gegen jede staatliche Maßnahme unsere unabhängigen Gerichte anrufen. Wenn also eine Partei Maßnahmen ergreift, die klar gegen unser Grundgesetz verschüssen, dann klagt man dagegen als Betroffener. Und dann sucht man den Schutz vor unseren unabhängigen Gerichten. Wir sind ein Rechtsstaat und die gucken sich die Dinge an. Und da kann jede staatliche Maßnahme auf Recht und Gesetz kontrolliert werden.
Jetzt haben Sie so aus vollster Überzeugung gesagt, wir sind ein Rechtsstaat. Dann versuche ich es vielleicht nochmal von der anderen Seite. Wo sehen Sie zurzeit insgesamt die größten Bedrohungen für die rechtsstaatliche Demokratie, also in ganz Deutschland? Sie haben ja auch vor kurzem im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland davor gewarnt, dass die Demokratie einen Allmählichkeitsschaden erleide.
Genau, also wenn wir Rechtsstaat und Demokratie auseinanderhalten und vielleicht beim Rechtsstaat bleiben, das liegt mir natürlich auch am Herzen, dann will ich den Blick mal weiten und darüber haben wir auch gerade bei der Festveranstaltung 75 Jahre Bundesverfassungsgericht gesprochen. Wir müssen schon ganz klar konstatieren, dass die Gerichtsbarkeit und insbesondere die Verfassungsgerichtsbarkeit weltweit unter Druck steht und auch in Deutschland. Die Unabhängigkeit der Verfassungsgerichte ist in Europa, aber auch in den USA massiv unter politischem Druck und ist auch gefährdet. Warum ist das so? Weil unsere unabhängigen Gerichte, die Justiz, die zentrale Institution der Machtkontrolle und Begrenzung des Staates sind. Das ist das Gegengewicht gerade zur Regierung. Und das heißt, wenn autoritäre Kräfte Strukturen ändern wollen in ihrem Sinne, dann greifen sie als erstes die Justiz an, dann kommen die Medien und dann kommt die Wissenschaft. So. Und das sind sehr, sehr besorgniserregende Entwicklungen, die wir im Ausland haben. Aber auch in Deutschland hat sich insoweit die politische Architektur verschoben und sehen wir, dass Gerichte, Verfassungsgerichte, Angriffen von neuer Qualität und Schärfe ausgesetzt sind. Die Politisierung der Richterwahl im letzten Jahr kann man durchaus als Angriff auf unsere unabhängige Justiz und übrigens auch als Delegitimierung von Wissenschaft betrachten. Wir sehen aber auch gerade bei Landesverfassungsgerichten, dass es da vereinzelt zu einer Blockade von Richterwahlen kommt. Entweder durch die politische Mehrheit oder durch die politische Minderheit, die eine Sperrminorität hat. Ja, also die verhindern kann, dass die Mehrheit ihre Richterkandidaten durchsetzt. Ja, warum? Um politisch genehmere, vielleicht auch angepasstere Kandidaten durchzusetzen. In der Hoffnung, dass die eine andere Rechtsprechung machen. Dann gibt es vereinzelt, aber auch da müssen wir ganz genau hinschauen, in Deutschland vereinzelt, in anderen Staaten mehr, die Entwicklung, dass Urteile unabhängiger Gerichte teilweise missachtet werden. Die werden einfach nicht umgesetzt. Das gibt es auch beim Bundesverfassungsgericht. Das ist natürlich ein absoluter Angriff auf unseren Rechtsstaat. Ja,
geben Sie mal ein Beispiel bei uns jetzt, Bundesverfassungsgericht.
Ja, zum Beispiel, wenn es Entscheidungen gibt, so einen Fall gab es in der Vergangenheit, dass eine Stadt verpflichtet war, einer Partei Zugang zu einer Stadthalle zu gewähren für eine Parteiveranstaltung. Und die haben gesagt, ne, das setzen wir nicht um, das sehen wir nicht ein, das sehen wir anders als das Bundesverfassungsgericht. Aber natürlich sind Urteile aller Gerichte umzusetzen. Also die Missachtung von Urteilen ist ein Problem. Und was ich sehr stark sehe und auch bei politischen Parteien, über die wir gerade gesprochen haben, ist das allgemeine Schlechtreden von Justiz, in dem einfach behauptet wird, unsere Gerichte seien nicht unabhängig, die Richter seien schlecht, die Urteile seien nicht an Recht und Gesetz orientiert, seien mehr so vom Zeitgeist getrieben. Das ist brandgefährlich und da sind alle Politik, Medien, Wissenschaft, Bevölkerung dazu aufgerufen, dem ganz energisch entgegenzutreten.
An dieser Stelle vielleicht mal, weil ich die ganze Zeit, in der wir uns schon unterhalten, dieses Engagement spüre, dieses mit Herz und Seele dabei sein, dann doch noch mal eine persönliche Frage. Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie sich mit dem Fach Jura angefangen haben zu beschäftigen? Also warum hat es Ihnen das Recht, die Rechtswissenschaft derart angetan? Wie fing das an?
Also jetzt werden Sie sich wahrscheinlich wundern, aber ich wollte eigentlich nicht Juristin werden, ich wollte eigentlich Journalistin werden. Ich wollte dafür aber ein anderes Fach studieren, dann wurde mir empfohlen, Jura ist ein Fach, das eignet sich auch gut als Grundlage für Journalismus. Ja, und dann ist die Leidenschaft da einfach auf mich übergesprungen und ich habe mich immer schon für Fragen, insbesondere von Gerechtigkeit interessiert. Und das sind auch Dinge, die mich bis zum heutigen Tage umtreiben, wenn ich merke, dass es irgendwo ungerecht zugeht. Soziale Chancenungerechtigkeit, ungerecht im Verhältnis von Männern und Frauen oder zwischen Ost- und Westdeutschland. Und die Riege können Sie jetzt beliebig fortspannen. Ja, außerdem ist es ein sehr herausforderndes Fach, das einen auch selbst intellektuell immer wieder fordert. Und das fand ich spannend. Und der Weg in die Wissenschaft, ich war dann erst 4 Jahre Rechtsanwältin, auch ein toller Beruf. Aber der Weg in die Wissenschaft hat es mir dann ermöglicht, mir die Themen selbst zu suchen, die mich wirklich bewegen und wo ich auch meine, dass es Sinn macht, sich damit zu befassen. Und junge Leute zu unterrichten, ist sowieso ein Privileg.
Wir sind jetzt mit Blick auf die Uhr schon fast am Ende dieser Sendung. Wir hatten eingangs darüber gesprochen, dass wir nochmal auf die Zukunft eingehen wollten. Darüber wird ja tatsächlich auch im Moment sehr viel geschrieben, gesprochen und auch diskutiert. Nämlich darüber, dass uns die Zukunft abhanden gekommen sei. Der Soziologe Andreas Reckwitz zum Beispiel spricht vom Zukunftsverlust und davon, dass die Zukunft für viele Menschen zur Bedrohung regelrecht geworden sei. Nehmen Sie diesen Zukunftsverlust in unserer Gesellschaft um Sie herum auch wahr?
Also ich nehme sehr viele Sorgen und Ängste der Menschen wahr, was ihre Zukunft betrifft. Ich persönlich bin auch viel in Ostdeutschland unterwegs und habe da die Gelegenheit, mich mit den Menschen vor Ort zu unterhalten. Und da nehme ich diese Zukunftsängste sehr stark wahr. Was auch daran liegt, dass natürlich gerade die Menschen im Osten jetzt nicht dieselben Möglichkeiten zum Beispiel auch des Vermögensaufbaus hatten wie die Menschen im Westen. Also da sind deutlich weniger Rücklagen als bei uns im Westen vorhanden. Ich nehme auch sehr stark Sorgen bei der jungen Generation wahr. Wenn Sie die Zukunft ansprechen, sprechen Sie damit auch das Thema Generationengerechtigkeit an. Und das ist ein Thema, wo ich sehr gut verstehen kann, dass das die jungen Menschen besorgt und wo ich auch absolut Handlungsbedarf in der Politik sehe, sei es beim Klimaschutz, aber auch bei den Sozialreformen und natürlich unglaublich stark bei der Verschuldung des Staates. Ja, wir müssen schon aufpassen, dass wir den jungen Leuten Handlungsspielräume belassen. Und das verstehe ich sehr gut und da müssen wir alle genau hinschauen und darüber müssen wir auch noch stärker debattieren. Insofern, ja, die Zukunftssicherung für die jungen Menschen, auch für uns selbst, aber vor allen Dingen für die jungen Menschen, die noch mehr Zukunft vor sich haben als wir beide, das ist ein ganz wichtiges Thema.
Wie ist das bei Frauke Borosius-Gersdorf mit der Zukunft? Also glauben Sie an die Zukunft und haben Sie Visionen im Zukunftssinne oder vielleicht auch nur in Anführungsstrichen Wünsche für die Zukunft?
Wünsche für die Zukunft habe ich und ich habe ja auch meinen Optimismus nicht verloren. Ich glaube an das Gute im Menschen und ich glaube vor allen Dingen an unsere Vernunftbegabung. Ja? Und wenn ich mir was wünschen darf, dann würde ich mir mehr sachliche, vernunftorientierte, am Gemeinwohl ausgerichtete Debatten über die wichtigen Themen unserer Zeit wünschen. Über Themen wie Generationengerechtigkeit, die Schuldenbremse, die Sozialreform, Digitalisierung, Entbürokratisierung, wirtschaftlichen Aufschwung. Klar, darüber liest man schon viel, aber ich würde mir da noch mehr Sachlichkeit und mehr Vertiefung dieser Themen wünschen. Und da können wir auch alle ein Stück weit zu beitragen. Und das ist ja irgendwie auch unsere Aufgabe. Und ansonsten würde ich mir persönlich wünschen, dass unsere Gesellschaft wieder näher aneinander rückt. Ich beobachte da schon auch ein Auseinanderdriften, viel Argwohn und soziale Spannung, sei es zwischen Ost und West, zwischen Jung und Alt, zwischen sozial nicht so gut gestellten Menschen und Menschen, denen es besser geht in diesem Land. Und vor allen Dingen zwischen Anhänger verschiedener politischer Parteien. Auch da würde es uns gut tun, wieder mehr miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das wäre ganz toll, wenn uns das gelingen würde.
Frau Brosius-Gersdorf, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren.
Ich danke Ihnen, Frau Maul.
Am Mikrofon war Doris Maul und ich bedanke mich auch für Ihr Interesse an der Sendung.